am Vormittag mit Alexandra Augustin,
die Ihnen einen schönen Mittwoch wünscht. Bei Sonja Watzka haben wir vorhin schon gehört, heute ist Tag des Witzes. Und heute, am 1. Juli, wird auch der Tag der Reggae-Musik gefeiert. Der internationale Reggae-Tag findet jedes Jahr am 1. Juli statt. Er wurde 1994 ins Leben gerufen, um das reiche Erbe der jamaikanischen Musik zu feiern. Reggae entstand in den 1960er Jahren und ist stark von Botschaften der sozialen Gerechtigkeit, politischer Freiheit und universeller Einheit geprägt. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Flamenco. Der ist nicht nur Tanz und Musik, sondern auch ein Ausdruck von Widerstand, Freiheit und tiefen Emotionen. Mehr dazu jetzt in unserer Wissenssendung.
Radiokolleg.
Rosen, Rüschen, Kastagnetten. Die ganze Woche über steht Flamenco im Radiokolleg Rampenlicht und heute wird mit altbackenen Postkartenklischees aufgeräumt. Und wir erinnern uns an legendäre Fußballspiele, die auch politisch bedeutsam gewesen sind. Politisch geht es auch in alpinen Regionen zu und in der Reihe Gipfelstürmer Ideologie im Gepäck. Einige Bergsteiger waren und sind richtige Stars. Heinrich Harrer und Peter Aufschneider galten als Bergsteigerhelden der Nachkriegszeit. Im Buch »Sieben Jahre in Tibet« hat Harrer einst seine Erinnerungen an seine Zeit beim Dalai Lama verarbeitet. Dank Hollywood-Film kennt man die beiden mittlerweile in der ganzen Welt. Ihr Ruhm fiel jedoch in die Ära des Nationalsozialismus. Ihre sportlichen Erfolge wurden mitunter auch von der NSDAP gefeiert und finanziert. Derzeit arbeiten Wissenschaftler den Nachlass Aufschneiders auf. Über die neuesten Erkenntnisse berichtet Ilse Huber.
Ein Männerchor, ein altes Wanderlied, schneebedeckte Berggipfel in Wolken. So beginnt der Film Nanga Parbat, ein Kampfbericht der deutschen Himalaya-Expedition 1934. Aufgenommen von Fritz Bechtold, dem unentwegten Bergsteiger. Die Fürsten dieser Welt ist mehr als eine musikalische Ansage. Wie Fürsten über die Berge herrschen, das wollen die nationalsozialistisch gesinnten Bergkameraden. Und nicht erst im Jahr 1934, erklärt Christian Jahoder, Sozialanthropologe an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Dass sich nach dem Ersten Weltkrieg 1918 sowohl in Deutschland wie auch in Österreich nationalchauvinistische Bewegungen etabliert haben, nachdem eben Deutschland oder auch Österreich den Krieg verloren hatte, die gesamte Gesellschaft erfasst hat und die sich auch im Vereinsleben, in den Bergsteigervereinen wiedergespiegelt hat.
Nach dem Ersten Weltkrieg war das ganze Bergsteigen etwas sehr völkisch geprägt.
Pflichtet Stefan Ritter vom Archiv des Deutschen Alpenvereins in München bei. Der Historiker erklärt, warum gerade Asien in den Fokus der europäischen Bergsteiger gerückt ist.
Der Alpenverein hat seine erste Expedition 1913 ins Ausland finanziert. Das war ins Pamirgebirge von Rikmas. In der Zwischenzeit haben die Engländer 1923, 1924 ihre ersten größeren Mount Everest-Expeditionen gestartet. Und dann wollte man natürlich auch nachziehen.
Konkurrenz um die höchsten Berge dieser Welt. Der Mount Everest ist in den 1920er Jahren fest in britischer Hand. Und die letzte und gleichzeitig erste große Expedition außerhalb der Alpen, die vom Deutschen und Österreichischen Alpenverein gefördert worden war, liegt auch schon Jahrzehnte zurück. 1913 leitete der deutsche Bergsteiger Wilhelm Rickmer Rickmers eine Gruppe ins Pamir-Hochgebirge. In der Zwischenkriegszeit streben hauptsächlich Männer in neue Höhen. Der Nanga Parbat als einer der 8000er ist der auserwählte Berg der Deutschen.
Und dann gab es zum ersten Mal 1932 dann diese erste Nanga Parbat-Expedition und mussten dann aber aufgrund des schlechten Wetters wieder umdrehen. Und 1934 hat man das dann wieder versucht.
Und das mit höchster nationalsozialistischer Unterstützung. Denn noch ist der Gipfel des Nanga Parbat nicht erklommen. 1934 bedient der Bergsteiger Fritz Bechtold die Kamera. Grund genug für den Reichssportführer und Reichssportkommissar der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, Hans von Tschammer und Osten, die Expedition in den Dienst der Politik zu stellen.
Die deutsche Himalaya-Expedition 1934 zum Nanga Parbat ist eine Herzenssache des deutschen Volkes geworden. Darüber hinaus hat sie von Neuem die Augen der Welt auf den Himalaya gerichtet. Die Größe der Aufgabe hat mich veranlasst, dem Unternehmen von Anbeginn an mein Interesse und meine Hilfe angedeihen zu lassen und die deutsche Himalaya-Idee überhaupt vorwärts zu treiben.
Stramm, hochdekoriert, mit gegeltem Haar und in Uniform tritt er in Fritz Bechtolds Film vor die Kamera. Denn es geht ihm und den Seinen nicht nur um sportliche Erfolge.
Der Kampf um den Himalaya ist die Krönung der alpinen Idee. Er ist Ausdruck der menschlichen Sehnsucht nach den letzten Grenzen des Erdraumes. Er ist der verkörperte Wille des Menschen, die Materie zu besiegen.
Hans von Tschammer und Ostens martialische Sprache ist Teil der Ideologie. Kampf, Wille und Sieg. 1934 soll endlich auf dem 8.126 Meter hohen Nanga Parbat-Gipfel die Hakenkreuzflagge wehen. Es kommt anders. Alfred Drechsel von der Deutschen Reichsbahn erliegt einem Lungenödem. Der Aufstieg verzögert sich. Schlechtwetter überrascht die Bergsteiger und sie müssen unterhalb des Gipfels umkehren. 9 Menschen sterben beim Abstieg. Alfred Drechsels Begräbnis wird zur nationalsozialistischen Inszenierung. Sein Leichnam wird in die Hakenkreuzfahne eingewickelt und am Berg bestattet. Nach der Rückkehr der Überlebenden, darunter Fritz Bechtold, geht die nationalsozialistische Propaganda erst richtig los, erzählt der Historiker des Deutschen Alpenvereins Stefan Ritter.
Man hat dann 1937 ein Relief aufgestellt vom Nanga Parbat und hat die Unglücksstelle eingezeichnet und hat dann Bilder an die Wand gehängt von den verunglückten Bergsteigern etc. und hat die dann halt auch gefeiert oder heroisiert.
Die gescheiterte deutsche Nanga Parbat-Expedition 1934 wird zum Symbol, ja zum Ausdruck jener Eigenschaften, die sich die Nationalsozialisten so gern selbst verleihen.
Dadurch, dass man ja zum ersten Mal Sponsoren dabei hatte, die Stadt München oder die Reichsbahn, hat auch zum ersten Mal die Presse größer über die Nanga Parbat-Expedition berichtet. Und dann gab es dieses große Unglück, diesen großen Unfall. Für die Nationalsozialisten ist es ein Zeugnis für die Leidensfähigkeit der Deutschen, dass es die Volksgemeinschaft von Bergsteigern schafft, praktisch diesen Berg zu überwinden.
Der Reichskanzler animiert die Hitlerjungen in seiner Ansprache 1935, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl zu sein. Auch der NS-Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten appelliert in dem Nanga Parbat-Film 1934 an den Volksgeist mit den Bergsteigern als Vorbild.
Den gewaltigen Himalaya-Bergen, die schon jenseits aller Lebensvoraussetzungen stehen, hat der winzige Mensch nichts entgegenzusetzen als seinen unbeugsamen Willen. So kommen im Kampf um die Hochgipfel die vornehmsten Mannestugenden zum Einsatz. Einordnung in den militärischen Geist der Gemeinschaftsleistung, Kameradschaft, Kampfesmut und lose Hingabe an das Ziel.
Körperkult und Volksgesundheit stehen an erster Stelle in der nationalsozialistischen Ideologie. Und wo deckt sich das am besten? Beim Bergsteigen. Der Anwalt Paul Bauer ist einer seiner wichtigsten Vertreter. Er war im Ersten Weltkrieg Major der Gebirgsjäger und leitet ab 1934 das Fachamt für Bergsteigen und Wandern im Deutschen Reichsbund für Leibesübungen. Nach Expeditionen auf den Kanchenjunga im indisch-nepalesischen Grenzgebiet überträgt er seinem Kitzbüheler Freund Peter Aufschneider eine zentrale Aufgabe. Die Geschäftsführung der Deutschen Himalaya-Stiftung, erzählt Christian Jahura von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Der Sozialanthropologe arbeitet an einem mehrjährigen Forschungsprojekt zum Tibet-Nachlass von Peter Aufschneider.
Die Deutsche Himalaya-Stiftung wurde 1936 gegründet auf Initiative von Paul Bauer und Fritz Bechtold, zwei Mitgliedern dieses AAVM, Akademischen Alpenvereins München. Aufschneider wurde 1936 zum Geschäftsführer der Deutschen Himalaya-Stiftung bestellt. Gleichzeitig wurde er auch zum Geschäftsführer des Akademischen Alpenvereins München ernannt, dessen Mitglied er seit 1921 war. Das Interessante ist, dass dieser AAVM wie eine Burschenschaft organisiert war, eine kooperierte Studentenverbindung mit wenigen ordentlichen Mitgliedern, keine Frauen, nur männliche Mitglieder, ein exklusiver Zirkel von Akademikern, die extreme alpinistische Leistungen betreiben wollten und auch an Expeditionen in alle Welt teilgenommen haben und darüber auch berichtet haben.
Peter Aufschneider hat in München Landwirtschaft studiert und 1927 sein Diplom erlangt. Während dieser Zeit hat er Paul Bauer kennengelernt. Gegenseitige Wertschätzung und dieselbe Weltanschauung haben die beiden zusammengeschweißt. Diese Freundschaft wird bis zum Tod von Peter Aufschneider 1973 auch bestehen bleiben. Die guten Sprachkenntnisse und das Wissen über die tibetische Kultur zeichnen Peter Aufschneider aus. Das kommt ihm auch 1939 zugute, als die Deutsche Himalaya-Stiftung eine Expedition zum Nanga Parbat organisiert. Mit ideeller und finanzieller Unterstützung der NSDAP.
Natürlich, diese Expedition 1939, die im April hier weggefahren ist, hatte ganz klar Ziele, diese großen Leistungen des Nationalsozialismus in der Bergwelt des Himalaya hervorzuheben. Und umgekehrt, es gab ja hier Traumata mit vielen Verlusten und es war eben 1939 dann das Ziel dieser Erkundungsmission, endlich eine gangbare Route zu finden auf den Nanga Parbat. Das war die Aufgabe dieser Mission und eine größere, erfolgreiche für 1940 vorzubereiten.
Ein Jahr zuvor, 1938, schickt der Reichsführer SS Heinrich Himmler Ahnenforscher unter der Leitung von Ernst Schäfer nach Tibet. Sie sollen die arische Abstammung ergründen, indem sie die Schädel von Tibetern vermessen. Es kommt zu Kontakten zwischen dem NS-Regime und dem tibetischen Gottesstaat.
Es gab ja ein paar briefliche Kontakte, aber nichts Großartiges. Das war die Idee von Heinrich Himmler, der 1935 die NS-Ahnenforschung gegründet hat, eine Abteilung, die auch sehr stark den Zweck hatte, die NS-Rassenideologie zu untermauern. Und eines dieser Ziele war eben, Expeditionen auszuschicken, auch in den Himalaya nach Tibet rassenkundliche Forschung zu unternehmen.
Was ist aus dieser Schäfer-Expedition dann übrig geblieben?
Naja, nicht sehr viel. Sie kamen dann zurück und haben eben in rassenideologischen Instituten gearbeitet, auch in Österreich. Also das Haus der Natur in Salzburg war sehr stark von diesen Leuten beeinflusst, bis in die 70er, 80er Jahre circa. Diese Leute hatten gutes technisches Equipment mit, aber sie konnten nicht tibetisch. Sie wussten nicht, was sie fotografieren. Es gibt keine gute Dokumentation. Daher bis heute ist das Bildmaterial, das niemand wirklich nützt, in Wahrheit.
Auch über die akribischen Aufzeichnungen von Peter Aufschneider in Tibet hat jahrzehntelang niemand geforscht. Fast 50 Jahre nach dessen Tod beginnt die Österreichische Akademie der Wissenschaften, einen Teil seiner Dokumentationen aufzuarbeiten. Christian Jahura hat mit seinem Team die Tagebücher zuerst aus der Gabelsberger Kurzschrift transkribiert und dann die Fotografien und Veröffentlichungen systematisiert. Tibet gilt als Brennpunkt in Peter Aufschneiders Leben, aber nicht nur in seinem. Denn die Expedition zum Nanga Parbat unter der Leitung von Paul Bauer startet im April 1939. Am 3. September 1939 geht sie abrupt zu Ende. Als Angehörige des Deutschen Reiches werden die Elitebergsteiger von den Briten verhaftet. Der Zweite Weltkrieg ist 2 Tage zuvor ausgebrochen und die britische Kolonialmacht in Indien ist nun Kriegsgegner. Peter Aufschneider und seine Kameraden kommen ins Gefangenenlager Dehradun. Dort werden sie bis 1944 auch bleiben, ehe schließlich die Flucht nach Tibet gelingt. Einer davon war eigentlich nicht auf der Wunschliste der von Paul Bauer geleiteten Nanga Parbat-Expedition, sagt Stefan Ritter vom Archiv des Deutschen Alpenvereins in München.
Das ist eine ganz seltsame Expedition, die 39er. Normalerweise hat man die nach Mannschaftskameraden ausgesucht. Das macht meistens Bauer.
Doch Paul Bauer wird übergangen. Auf Druck der Partei kommt Heinrich Harrer dazu, erklärt der Kitzbühler Historiker Gebhard Bendler. Der Berg- und Skiführer hat 10 Jahre am Institut für Gebirgsforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gearbeitet und ist heute Chefredakteur des Magazins Berg und Steigen.
Also ich glaube, das ist schon eher der politische Zufall, weil Heinrich Harrer hat ja 1938 die Eiger Nordwand mit erst begangen, was natürlich von der nationalsozialistischen Propaganda stark instrumentalisiert wurde und auch medial ausgespielt wurde, weil da haben sich eben 2 Seilschaften getroffen, also eine deutsche und eine österreichische. Und das hat symbolisch vorweggenommen dann den Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland. Und das war natürlich medial eine aufgelegte Geschichte, diese Glanzleistung des Alpinismus medial und politisch auszuschlachten.
Die erfolgreiche Erstbesteigung der Eiger Nordwand im Juli 1938 hat Heinrich Harrer berühmt gemacht, so Stefan Ritter.
4 Bergsteiger wurden dann gleich zum Führer eingeladen und wurden dann in der Presse gefeiert als die Helden. Harrer ist anschließend in die SS eingetreten und er hat damit wahrscheinlich gehofft, dass er dann an einer Auslandsexpedition schneller teilnehmen kann.
Was ja auch funktioniert hat. Denn die Expedition zum Nanga Parbat findet mit Heinrich Harrer statt. Die Gefangennahme im September 1939 allerdings auch. Sowie die gemeinsame Flucht 1944 mit Peter Aufschneider nach Tibet.
Aufschneider und Harrer waren keine besonderen Freunde, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also sie haben sich auch während dieser Flucht wenig zusammengetan. Es gibt auch einen Bericht von Hans Kopp, der Dritte, der dann noch bis Tibet mitgegangen ist. Er war mit Harrer unterwegs und sagte, ja, wir brauchen einen Aufschneider. Ohne seine tibetischen Kenntnisse kommen wir da überhaupt nicht vorwärts und schaffen wir hier gar nichts.
Noch weiter zerrüttet wird die Zweckgemeinschaft zwischen Heinrich Harrer und Peter Aufschneider wegen eines ursprünglich gemeinsam geplanten Buchprojekts. Am 6. Mai 1952 schreibt Peter Aufschneider aus Kathmandu an Paul Bauer.
Wenn ich jetzt höre, dass Heinrich Harrer ein Buch herausbringt, ohne mich mit einer Zeile davon zu verständigen, so überrascht mich das nicht. Fixigkeit und Skrupellosigkeit sind seine Stärke. Vielleicht ist das alles nur ein Aufeinanderprallen verschiedener Temperamente und der daraus folgenden verschiedenen Auffassungen, ob loyales Verhalten nur ein leerer Wahn ist oder nicht.
Heinrich Harrers Buch 7 Jahre in Tibet wird ein Kassenschlager und Ende der 1990er Jahre verfilmt. Peter Aufschneiders Buch hingegen bleibt bis zu seinem Tod 1973 ein unvollendetes Projekt. Während die Filmmusik leise verklingt, erwähnt Stefan Ritter noch weitere Dokumentationen über den Nanga Parbat. Die Filme entstehen aus der Hoffnung heraus, die erfolgreiche Besteigung des Schicksalsberges der Deutschen auf Zelluloid zu verewigen. Erst am 3. Juli 1953 ist es soweit. Die Abendzeitung titelt 4 Tage später:
Nanga Parbat besiegt. Deutsche Expedition bezwingt den Schicksalsberg.
Noch dazu war der Erstbesteiger Hermann Buhl ein Innsbrucker, also Österreicher.
Das war jetzt nicht die Deutsche Himalaya-Stiftung, sondern es war der Herlikoffer, der Halbbruder von Willy Merkel, der 1934 umgekommen ist. Und der hat versucht, eine Nanga Parbat-Expedition aufzustellen. Im Alleingang hat dann Hermann Buhl praktisch 1953 den Nanga Parbat erst bestiegen.
Hermann Buhl hatte eine spezielle Familiengeschichte, nämlich dass seine Mutter unter der Herrschaft des Nationalsozialismus gelitten hat und umgekommen ist. Und das wurde immer verschwiegen. Und vielleicht auch der Konsum von Amphetaminen, der in dieser Zeit verbreitet war und auch Hermann Buhl, glaube ich, zum Gipfel und zurückgebracht hat, war nicht ganz unwesentlich.
Analysiert der Sozialanthropologe Christian Jahoda. Anfang der 1950er Jahre herrscht obendrein ein nationalsozialistischer Jargon, der sprachlich martialisch blieb, so Stefan Ritter.
Der Sprachgebrauch, würde ich mal sagen, der ging weiter bis in die 50er, 60er, 70er Jahre. Wir sprechen ja jetzt vom Kampf um den Berg, der Gipfelsturm, der belagern den Gipfel, wir graben uns ein in die Zelte. Wenn man sich den Film von 1953 anschaut, von der Expedition zum Nanga Parbat mit Hermann Buhl bei der Erstbesteigung, und sich die Kommentare anschaut, dann merkt man schon, wie sehr der Film noch in der Zeit hängen geblieben ist.
Organisatorisch bleibt man der Deutschen Himalaya-Stiftung treu. Gegründet 1936, fördert sie Jahrzehnte nach der nationalsozialistischen Diktatur etliche Auslandstouren. Erst in den 1990er Jahren wird die Deutsche Himalaya-Stiftung aufgelöst. Nicht zuletzt wegen der Aufarbeitung der Geschichte.
Alpenvereinsfunktionäre stellen sich ja öfters auch mal als Opfer hin. Schaut mir näher nach und sagt, naja, Opfer eigentlich nicht. Ihr wart auf alle Fälle Mitläufer und ihr dreht euch gerade so hin, wie es euch passt. Dann hat man sich natürlich immer schön besser dargestellt, als man wirklich war.
Als 1983 das Buch Peter Aufschneider, sein Leben in Tibet erscheint, schreibt Martin Brauen im Namen von Peter Aufschneider folgenden Absatz.
Entsandt wurden wir von der Himalaya-Stiftung im Deutschen Alpenverein, die unter die Aufsicht des Reichssportführers Hans von Tschammer und Osten geriet, wodurch wir später manchmal zu Unrecht als auserlesene Nationalsozialisten angesehen wurden.
Das war nicht Teil des Aufschneiders Nachlassmanuskript. Es ist nirgendwo zu finden. Das heißt, es kommt wahrscheinlich von Leuten aus der früheren Deutschen Himalaya-Stiftung, die hier sozusagen ihre Distanz zu dieser politischen Bewegung posthum erklären wollten.
Kritisiert Christian Jahoda von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Tatsache hingegen ist die Mitgliedschaft bei der NSDAP.
Wenn man sich für Aufschneider interessiert, ist das vielleicht nicht das erste Thema, für mich mindestens gewesen, sondern sein Tibet-Aufenthalt, dass er bei der NSDAP war, das wurde erstmals 2006/2007 durch eine Veröffentlichung von Gerald Lehner, einem österreichischen Journalisten, bekannt, verdienstvollerweise, der eben die Unterlagen dazu in den National Archives in den USA gesichtet hat. Er hat erstmals die Karteikarte von Peter Aufschneiders Mitgliedschaft bei der NSDAP gefunden und das auch in seinem Buch veröffentlicht. Dieses Buch hieß Zwischen Hitler und Himalaya, die Gedächtnislücken des Heinrich Harrer, und hat sich eben hauptsächlich mit Heinrich Harrer beschäftigt, der seine Mitgliedschaft bei der SA, SS und NSDAP zeitlebens abgelehnt hat, beziehungsweise gemeint hätte, er hätte das nie aktiv beantragt. Was man aber sehen kann an seinen Akten, die über 80 Seiten umfassen, handschriftlich, wo das sehr detailliert dargestellt ist. Und im Zuge dessen wurde eben Gerhard Lehner auch auf Peter Aufschneider aufmerksam, dass er auch hier Mitglied war.
Wie auch in der 2019 erschienenen Biografie über Peter Aufschneider von Nikolaus Mailänder und Otto Kompatscher nachzulesen ist. Trotz Aufarbeitung der nationalsozialistischen und antisemitischen Bergsteigergeschichte des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins in dem Buch Bergheil ergeben sich nach wie vor neue Aspekte, stellen Christian Jahoda und Stefan Ritter fest.
Die Sache ist jetzt nicht erledigt, es gibt immer wieder kleinere Informationen. Auf Sektionsebene gibt es noch viele Sachen nachzuschlagen. Wie ist man umgegangen mit den jüdischen Mitgliedern?
Die haben dann eine eigene Sektion gegründet, Sektion Donauland. Die wurde dann wieder ausgeschlossen. Also es gab hier eine Bewegung, die versucht hat, das Bergsteigerleben unter ihre Kontrolle zu bringen. Und das war in der gesamten Gesellschaft, die hier Platz gegriffen hat.
Eine Aufarbeitung, die noch lange nicht abgeschlossen ist. Das war Teil 3 der Reihe Gipfelstürmer – Ideologie im Gepäck, gestaltet von Ilse Huber. Und für die Redaktion zur Reihe ist Ulrike Schmitzer verantwortlich. Morgen hören wir dann, wie der Neoliberalismus die Berge für sich zu nutzen weiß. Auch im Fußball geht es mitunter sehr politisch zu. Wo eine WM ausgetragen wird, wie divers oder auch nicht ein Team zusammengestellt ist, das alles hat Gewicht. Und Spiele können auch ein Ausdruck des Widerstandes sein. Unvergessen ist zum Beispiel das Match Österreich gegen Deutschland 1982, das als Schande von Gijón in die Geschichte eingegangen ist. Als das Wunschergebnis erreicht war, schoben beide Teams den Ball nur noch unaufgeregt hin und her und stiegen dann beide ins Viertelfinale auf. Sabine Nicolai erinnert im heutigen Teil ihrer Reihe Fußball, Spiel des Lebens an politisch bedeutsame Spiele.